Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag der Serie Hoffnung, die trägt. Und auf manche Dinge ist absolut Verlass. Herzlichen Dank. Genauso sicher, wie ich jeden Vortag mein Glas Wasser bekomme, genauso sicher, mindestens genauso sicher, ist die Wahrheit, dass Gottes Wort die Hoffnung präsentiert, die wirklich durchs Leben trägt. Unsere Serie mag zu einem Ende kommen, aber Gott kommt mit seinem Wirken nicht ans Ende. Er hat womöglich gerade erst richtig angefangen, Dinge uns zu zeigen, uns im Glauben Schritte weiterzuführen. Und mein größtes Anliegen ist es, dass Sie nach dieser Serie nicht nach Hause gehen und sagen, ach, das war ganz schön, ein bisschen was gelernt, sondern dass Sie weiter sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass Sie beten über die Dinge, die Sie gelernt haben, die vielleicht auch neu gewesen sind, dass Sie die vielfältigen Gelegenheiten nutzen, die es hier geben wird in der Gemeinde Romanshorn, in der Gemeinde Birklen, mit den vielen Nachveranstaltungen der Serie, die dann der Pastor Arnold Zwahlen machen wird. Gehen Sie da unbedingt hin. Das wird sehr spannend werden und eine ideale Vertiefung und Weiterführung der Dinge, die wir hier zunächst einmal angesprochen haben, aber natürlich nicht in allem Detail ausführen konnten. Bevor wir in das Thema heute Abend einsteigen, wollen wir natürlich noch einmal Fragen beantworten. Und wir haben drei, wie ich finde, äußerst originelle und sehr interessante Fragen. Und wir wollen uns kurz die Zeit dafür nehmen. Die erste Frage ist gestellt: Auf der neuen Erde gibt es keinen Tod mehr. Wie soll man dann den Vers in Jesaja 65 verstehen? Wo in Jesaja 65 und dort in Vers 20 gesagt wird, es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten und wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Und drei Verse vorher heißt es, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die frühere nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Also man hat den Eindruck, dass hier die Prophezeiung von Jesaja sagt, wenn Gott die neue Erde schafft und den neuen Himmel und dann Menschen dort leben werden, werden sie irgendwann doch sterben. Ja? Wer 100-jährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten und wer nur 100 Jahre alt wird, soll ein vom Fluch getroffener Sünder gelten und so weiter. Das ist ein bisschen merkwürdig. Nun, die Frage ist sehr, sehr gut und die Antwort erfordert ein bisschen Nachdenken, denn sie ist vielleicht etwas unerwartet. Aber trotzdem ein wichtiger Schlüssel. Wenn man dieses Prinzip einmal verstanden hat, kann man sehr viele sonst recht schwierige Texte, vor allem im Alten Testament, plötzlich relativ einfach verstehen. Und das ist folgende Idee. Als Gott das Volk Israel zu seinem Volk berief, am Berg Sinai, war es da sein Wunsch, dass Jahrhunderte später er ihnen die Botschaft wieder wegnehmen musste, wie wir heute gelernt haben, und einem anderen Volk geben musste? War das sein Wunsch am Sinai, ja oder nein? Nein. Das hat Gott mehr geschmerzt als irgendjemand anderen. Das heißt, als Gott das Volk Israel berief, hatte er eigentlich Plan A vor, dass da dieses Volk Israel bis ans Ende dieser Weltgeschichte das Volk Gottes sein würde. Und durch seine Treue und durch seine Liebe zu Gott zu einem Licht für die ganze Welt gewesen wäre, Gott hätte die Weltmission ohne eine Christenheit erreichen können, sondern er hätte durch das Volk Israel das Evangelium in die ganze Welt bringen können. Jesus wäre als Israelit gekommen und als der Erlöser für die ganze Welt anerkannt worden. Und viele Menschen aus den verschiedensten Völkern hätten sich diesem geistlichen Israel, dem Volk Israel, angeschlossen. Viele Prophezeiungen im Alten Testament deuten das an. Aber es kam nicht dazu. Und das ist nicht so verwunderlich. Hatte Gott jemals vorgehabt, dass es eine Sintflut gibt? Das war nicht Gottes originaler Plan. Trotzdem kam sie. Hatte Gott jemals vorgehabt, dass Adam und Eva sündigen? Das war auch nicht Gottes originaler Plan. Wenn man die Bibel liest, ist sie eigentlich eine Aneinanderreihung von Plan B und Plan C und Plan D und Plan E. Gott hat einen Plan A, nämlich eine sündlose Welt, die Menschen sündigen, es muss Plan B kommen, nicht wahr? Ein Erlösungsplan. Dann fallen die aber wieder ab und es kommt die Sintflut. Plan C und Plan D und Plan E. Gott ist ständig dabei, den Menschen immer wieder einzufangen. Und das bedeutet, dass manche Dinge, die in der Bibel vorhergesagt sind für das Volk Israel, sich darauf beziehen, was wäre passiert, wenn das Volk Israel treu gewesen wäre. Man nennt das sogenannte bedingte Prophetie. Das gibt es in verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel, als der Jona nach Ninive geht, spricht er eine bedingte Prophetie. Er sagt nämlich, dass das Volk der Assyrer vernichtet werden wird und dass die Stadt Ninive zerstört wird. Als aber die Menschen sich von ihrer Bosheit, die eigentlich die Ursache des angedrohten Strafgerichts ist, als die Menschen sich von ihrer Bosheit umkehren und bekehren, gibt es keinen Grund mehr für die Zerstörung und Gott verschont Ninive. Bedingte Prophetie ist Prophetie, die immer davon abhängt, ob derjenige, der sie erfüllen soll, Gott treu ist oder nicht. Es gibt auch unbedingte Prophetie, die tritt immer ein, egal ob die Menschen treu sind oder nicht. Mit anderen Worten, als der Josef dem Pharao sagt, es wird 7 Jahre fette Jahre geben und dann 7 Jahre Hungersnot, da war es egal, wie der Pharao zu Gott steht, das kam so, wie es dann kommen musste. Dass auf Babylon Medo-Persien und auf Medo-Persien Griechenland folgte, das war eine unbedingte Prophetie, egal ob sich die Babylonier bekehren würden oder nicht, das würde immer so kommen. Nun, diese bedingten Prophezeiungen sind aber deswegen interessant, weil halt manchmal die Bedingungen nicht eintreffen oder die Bedingungen nicht gegeben sind und dann die Prophetie auch nicht eintrifft. Das war ja das Problem von Jona. Der hat sich fürchterlich aufgeregt, dass seine Prophezeiung, dass Ninive zerstört werden würde, nie eingetroffen ist. Wir lesen die Geschichte und sagen, ist doch wunderbar. Aber das gibt es halt auch in die andere Richtung. Es gibt manchmal Prophezeiungen, positive Prophezeiungen, die an Bedingungen geknüpft sind, die aber dann nie eintreten, weil die Bedingungen nie erfüllt worden sind. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch der berühmte Tempel von Hesekiel. In den letzten Kapiteln von Hesekiel beschreibt der Hesekiel einen Tempel, der von den Israeliten hätte gebaut werden sollen nach dem babylonischen Exil. Er gibt alle Maße an und das kann man alles sich dann so aufzeichnen, ganz gigantisch. Nur ein Problem existiert. Dieser Tempel ist nie gebaut worden. Aus einem einfachen Grund. Das Volk Israel hat die Bedingungen dafür nicht erfüllt. So finden wir etliche Prophezeiungen bei Jesaja oder auch Hesekiel und anderen Propheten, die eine bestimmte Zukunftsvorhersage für das Volk Israel machen. Und in diesem Sinne muss man auch Jesaja 65 verstehen. Wenn das Volk Israel treu gewesen wäre und Gottes Wort befolgt hätte, hätte er Jerusalem zur quasi Hauptstadt seines Reiches gemacht. Und in Jerusalem hätte es diese Dinge gegeben, von denen wir in Jesaja 65, Vers 20 lesen. Es hätte dann nicht mehr Kinder gegeben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Wer 100-jährig dort gestorben wäre, wäre noch ein junger Mann gewesen. Gott hätte das Volk reich gesegnet. Aber das trat nie ein, weil das Volk immer wieder abfiel. Manche Elemente dieser bedingten Prophezeiung treten aber am Ende trotzdem ein. Da gibt es zum Beispiel die Idee, das ist eine bedingte Prophezeiung über das Volk Israel, wo das heißt in Hesekiel 38 und 39, dass die Völker von Gog, Magog kommen würden und gegen Jerusalem kämpfen würden. Das ist so nie passiert. Da würde es eine Entscheidungsschlacht um die Stadt Jerusalem geben und die Völker von Gog und Magog würden vernichtet werden und würden dann als Leichname da rumliegen und die Israeliten würden hinterher nach der Schlacht dann noch monatelang die Leichname suchen und ein Tal verbrennen. Das ist so nie passiert. Aber die prinzipiellen Kernelemente erfüllen sich dann doch, nämlich nach den 1000 Jahren in dieser gigantischen Schlacht um Neu-Jerusalem. Deswegen spricht die Bibel dort von der Schlacht von Gog und Magog. Nicht jedes Detail aus Hesekiel wird sich mehr erfüllen. Die Menschen werden nach den 1000 Jahren nicht mehr nach der Schlacht von Gog und Magog hinausgehen und noch Leichname aufsammeln, 7 Monate lang, weil alles wird verbrannt sein durch das Feuer. Aber prinzipiell erfüllt sich das dann schon. Und genauso erfüllt sich auch diese Idee von einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Das sind Elemente, die schon in diese bedingte Prophetie eingebaut sind und weiterreichen und zeigen, was Gott ganz am Ende vorgesehen hat. Man darf auch nicht vergessen, dass im Alten Testament oftmals verschiedene Ereignisse, die zu verschiedenen Zeitpunkten stattfinden, ineinander gewoben sind. Man findet zum Beispiel viele messianische Prophezeiungen, wo fast gleichzeitig vom ersten Kommen Jesu und vom zweiten Kommen Jesu gesprochen wird. Und wenn man da nicht gut aufpasst, das auseinanderhält, dann denkt man, das ist alles eins. Also so finden wir in Jesaja 65 also bestimmte Elemente, die tatsächlich auf den neuen Himmel und die neue Erde hinweisen, nach den 1000 Jahren, wenn es keinen Tod mehr gibt, und bestimmte Elemente, die mehr für die lokale Zeit von Jesaja gedacht waren, Elemente, die sich erfüllt hätten, wenn das Volk Israel treu gewesen wäre. Und wenn man das einmal so verstanden hat, dann kann man sich durch viele kleine Propheten oder auch andere alttestamentliche Propheten etwas besser hindurchstudieren. Nun, die zweite Frage, geht vielleicht etwas kürzer zu beantworten. Es ist nämlich die Frage gestellt worden, gibt es UFOs? Was ist mit den vielen Sichtungen? Nun muss ich zugeben, dass ich kein Experte bin für UFO-Sichtungen. Habe mich jetzt in den letzten Jahren nicht intensiv damit befasst. Ich habe natürlich gehört, dass es dort Leute gibt, die von solchen Sichtungen berichtet haben oder auch Leute, die diese Sichtungen für wahr halten. Aber ich hatte jetzt nicht so die Gelegenheit, mich viel damit zu befassen. Aber ich möchte Ihnen verraten, dass ich eine ziemlich geniale Quelle finde, die kenne, die auf sehr interessante Art und Weise Top-Informationen über Außerirdische präsentiert. Ich weiß nicht, ob Sie diese Quelle kennen. Eine Quelle, die die meisten zu diesem Thema noch nie wirklich studiert haben. Das ist nämlich dieses Buch hier. Dieses Buch berichtet wie kein anderes wahrheitsgemäß und glaubwürdig von Außerirdischen, von Engeln, die unsere Erde besucht haben. Seit Jahrtausenden. Sie berichtet von Menschen, die nicht nur Engel gesehen haben, sondern die in Visionen und Träumen sogar bis in das Zentrum des Universums schauen konnten. Johannes zum Beispiel oder Daniel, die haben quasi die Schaltzentrale des Universums gesehen. Und wenn ich diese Bücher lese hier, inspiriert vom Heiligen Geist, sehe ich keinerlei Informationen auf sogenannte UFOs. Das heißt, die, die es wirklich am besten wissen müssen, die vom Heiligen Geist inspiriert, den besten Überblick haben, den es unter Menschen momentan gibt, über das, was außerhalb unserer Welt geschieht, die berichten nicht von UFOs, die berichten von Engeln, die berichten von Dämonen, die berichten von Gott dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Sie deuten an, dass es dort auch ungefallene Welten gibt, aber sie sprechen nicht von UFOs. Warum sehen dann ständig Menschen UFOs? Das weiß ich nicht. Menschen sehen die aller unmöglichsten und merkwürdigsten Dinge. Wenn ich alles glauben würde, was Menschen mir versichern, dass sie persönlich gesehen haben, dann müsste ich sehr viel Unsinn glauben. Unser Glaube basiert nicht auf dem, was andere vielleicht irgendwo gesichtet haben mögen. Unser Glaube basiert auf der Bibel. Und in diesem Sinne sollten wir daran denken, dass es in der Endzeit Verführung und Fälschung geben wird, wo wir unseren eigenen Sinnen nicht trauen können. Die Bibel macht deutlich, dass es Verführung geben wird, die so stark sein wird, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt sein können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Überzeugung, gerade auch bei solchen Themen, nicht davon abhängig machen, was andere gesagt und gesehen haben. Auch nicht einmal das, was wir meinen, gesehen zu haben, sondern das, was Gottes Wort explizit sagt. Daran will ich glauben, daran will ich festhalten, denn das hat sich in meinem Leben bewährt. Alles andere ist Spekulation und wir haben noch 1000 Jahre Zeit, um dann die Fragen zu klären, warum einer dies und jenes Mal meinte, gesehen zu haben. Die letzte Frage: Warum wird Jesus immer mit langen Haaren dargestellt? Sehr interessante Frage, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Kann ja nicht genau sagen, was sich die Künstler immer denken. Es ist auch nicht so, dass er immer mit langen Haaren dargestellt wird, obwohl es stimmt, dass es oft der Fall ist. Es gibt auch in der Kunstgeschichte, gerade auch in der frühen Antike, viele Bilder und Mosaike und Darstellungen, wo er eher dann keine langen Haare hat. Wir haben in der Bibel keine explizite Aussage über seine Haarlänge. So viel kann ich schon mal sagen. Wir haben aber Hinweise, die darauf schließen lassen, dass er wohl keine langen Haare gehabt hat. Denn eigentlich waren, zumindest in biblischen Zeiten, war das Konsens unter den Menschen, dass lange Haare, so sagt es in 1. Korinther, eine Unehre für den Mann seien. Es ist aber so, dass im Alten Testament einige Männer bewusst sich die Haare haben lang wachsen lassen. Das waren die sogenannten Naziräer, die Gott geweiht waren. Die Idee dahinter war so ein bisschen, dass die Stärke und die Weihe, die Gott ihnen geben würde, das ist ganz besonders ja berühmt bei dem Simson, der dann auch besonders stark war, dass das Zeichen ihrer Stärke oder das Zeichen ihrer Heiligkeit quasi gerade in dieser, in Anführungsstrichen, demütigenden Haartracht bestand, die sie eigentlich eher zu einer Unehre gemacht haben. Also mit anderen Worten, die Kraft war in der Schmach. So ein gewisser Hinweis auch auf das Evangelium. Wir glauben, dass das Evangelium eine Kraft ist und sie offenbart sich in der schmachvollsten Sache der Welt, nämlich dadurch, dass jemand für uns stirbt, nackt am Kreuz, an dem schmählichsten Tod, den es gibt. Und so ist es vielleicht möglich, dass der ein oder andere Künstler so bei Jesus auch so in die Richtung Naziräer, Gottgeweihter denkt. Dem muss man aber entgegenhalten, dass die Bibel an keiner Stelle sagt, dass Jesus ein Naziräer war. Und die Dinge, die Lebensdetails, die wir bei Jesus wissen, sprechen auch dagegen, dass er formal ein Naziräer gewesen sein kann. Naziräer hatten bestimmte Dinge, sie durften natürlich auch keinen Traubensaft trinken. Und die Bibel macht deutlich, dass Jesus das wohl offensichtlich getrunken hat, hat ja auch Traubensaft für die Feier in Kana produzieren lassen, hat auch beim Abendmahl mit seinen Jüngern Traubensaft getrunken. In dieser Hinsicht ist es eigentlich relativ deutlich, dass Jesus wohl keine sehr langen Haare gehabt hat. Also alles, was über schulterlange Haarlänge geht auf Bildern, ist eigentlich wohl nicht der Realität entsprechend. Und genau, alles andere werden wir dann mal im Himmel erfahren, wie ganz genau lang sie gewesen sind, auf welche Haarfarbe er gehabt hat. Auch da sind die Bilder manchmal etwas spekulativ. Genau können wir es eben nicht sagen. Ist allerdings im Grunde genommen auch nicht so wichtig, denn wir folgen ja Jesus nicht aufgrund seiner Haarlänge, sondern aufgrund dessen, was er für uns getan hat. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Es ist vielleicht zumindest sinnvoll, sich nicht ständig ein bestimmtes Bild von Jesus vor Augen zu halten oder einen, was noch schlimmer ist eigentlich, so, was heißt schlimmer, aber ungünstiger, so Bibelfilme sich anzuschauen, weil unser Denken sich oft dann die Person genau so vorstellt, wie wir sie ständig vor Augen haben. Und ich glaube, Gott hat uns die Vorstellungskraft gegeben, damit wir auch selbstständig uns die biblischen Geschichten vorstellen und sie quasi miterleben, damit wir besser lernen können. Und wenn man sich da quasi immer schon Dinge vorschreiben lässt, durch zum Beispiel durch Filme oder durch Darstellung, dann kann das manchmal auch negativ sich auswirken. So viel also zu diesen Fragen. Ich werde heute zum ersten Mal nicht sagen, dass Sie weitere Fragen stellen können, weil Sie können keine mehr stellen, zumindest mir nicht mehr. Wir werden dann heute abreisen. Aber wenn Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, die zu formulieren. Sie können sie zum Beispiel dann an den Pastor Zwahlen errichten, der sie mindestens genauso kompetent beantworten wird. Und entsprechend sind wir immer weiter Lernende und es gibt immer mehr Dinge in der Bibel, die wir verstehen können. Jetzt wollen wir also noch einmal von vorn anfangen. Das Thema ist Neustart in die Ewigkeit und auch heute wollen wir beginnen mit einem Gebet und wir können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen, dass du uns in dieser Vortragsreihe wirklich reichlich gesegnet hast. Jeder von uns hat neue Dinge gelernt, vertieft und hat etwas besser deinen Charakter und dein Wesen kennenlernen dürfen. Und wir danken dir, dass wir diese Gelegenheit hatten. Wir danken dir, dass wir eine Hoffnung besitzen können, die tiefer ist als das, was Menschen uns geben können. Und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir dir folgen, wir einmal ewiges Leben bei dir haben werden. Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass in den kommenden Minuten du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen anrührst, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns den Mut schenkst, gute Entscheidungen für dich zu fällen. Sprich du zu uns, sei du unser Lehrer und wir danken dir, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du alles Störende beiseite halten wirst und dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern dass es ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Worauf freuen Sie sich, wenn Sie an die neue Erde denken? Wir haben hier in dieser Vortragsreihe eine ganze Reihe von Themen behandelt. Wir haben gesehen, wie die Bibel glaubwürdig ist. Wir haben gesehen, wie die Bibel uns in der Prophetie die ganze Weltgeschichte skizziert bis zur Wiederkunft. Wir haben den großen Kampf verstanden und haben gesehen, warum es Böses gibt und wie das Gute und das Böse miteinander kämpfen, wie der Satan gefallen ist. Wir haben den Erlösungsplan verstanden, das Heiligtum studiert, die 10 Gebote unter die Lupe genommen. Wir haben das Leben von Jesus mit der Prophetie verglichen. Wir haben den Zustand der Toten studiert, das Gericht kennengelernt. Wir haben den Sabbat studiert, die Endzeitprophetie. Wir haben gestern das Millennium kennengelernt, das praktische Leben eines Christen. Und wir haben über die Wiederkunft gesprochen und heute auch über Gottes Endzeitgemeinde. Aber alle diese Dinge, so entscheidend sie sind für unser Leben jetzt, werden einmal aus der Perspektive der Ewigkeit einen kleinen Zeitabschnitt umfassen. Mit anderen Worten, was jetzt für uns das Allerentscheidendste ist, wird einmal aus der Ewigkeit betrachtet diese kleine Zeit sein von ein paar tausend Jahren, als dieser Kampf tobte zwischen Licht und Finsternis. Das, was jetzt unser ganzes Denken und Fühlen und Leben bestimmt, wird dann nur eine kleine Episode sein in der buchstäblich unendlichen Geschichte der Güte Gottes und seiner Liebe. Um das mal mit einem anderen Beispiel zu illustrieren. Wer von Ihnen kennt die Geschichte von Hiob? Hiob? Die Geschichte von Hiob ist sehr bekannt. Man spricht ja von den Hiobsbotschaften. Und die Geschichte vom Buch Hiob, findet sich im Buch Hiob direkt vor den Psalmen. Und wenn man das, hat jemand mal versucht, das Buch Hiob zu lesen? Okay, wer hat das mit großer Freude getan? Das ist interessant, aber es ist auch schwer. Das Buch Hiob beginnt, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, im ersten Kapitel: Hiob ist perfekt, vollkommen untadelig, er fürchtet Gott, es ist alles wunderbar, er ist der reichste Mann, hat eine wunderbare Familie, alles toll. Dann kommen die Katastrophen, weil im Himmel, nicht wahr, Gott und Satan da diese Diskussion um ihn haben und das werden wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber er verliert quasi alles, was er hat. Und dann, also er verliert seine Familie, bis auf seine Frau. Er verliert seinen Besitz, er verliert quasi alles. Dann noch sogar noch seine Gesundheit. Und dann geht das ab Kapitel 3 los, wie drei Freunde zu ihm kommen und ihn beklagen. Also erstmal nur mit ihm weinen und dann anfangen, ihn anzuklagen. Und es geht vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts. Und kapitelweise geht das so hin sich, bis am Ende im letzten Kapitel dem Hiob wieder alles gegeben wird. Und er wiederhergestellt wird, als er für seine gemeinen Freunde betet. Wenn man das Buch Hiob liest, hat man den Eindruck, dem Mann ging es kurz gut, ein Kapitel, dann sind das so gefühlte 40 Kapitel des Leides. Und das ist hin und her und hin und her und das macht fast depressiv, wenn man das liest. Und dann so auf den letzten Metern des Buches wird gesagt, und dann wurde er wiederhergestellt, alles wurde ihm gegeben, doppelt so viel und er hat ein tolles Leben bis dahin, bis an sein Lebensende. Und wenn man das liest, hat man das Gefühl, es ist ja alles dunkel. Aber wenn man sich die Zeit anschaut, die dort beschrieben wird, dann ist es interessant. Denn Hiob hatte 10 Kinder, als er alles verliert. Er muss also, sagen wir mal, steht nicht genau da, aber vielleicht 40, 50, 60 Jahre alt gewesen sein. Dann verliert er alles auf einen Schlag. Seine Freunde kommen zu ihm, reden mit ihm. Das hat vielleicht ein paar Wochen gedauert, vielleicht ein paar Monate, allerhöchstens ein Jahr. Weiß jemand, wie lange der Hiob danach wieder glücklich und mit doppeltem Besitz und mit der Gewissheit, alle seine Kinder sind im Himmel, werden im Himmel sein und mit der Gewissheit und mit 10 weiteren Kindern, weiß jemand, wie lange er dann noch gelebt hat? Noch 140 Jahre. Also in der Perspektive hat man plötzlich von 200 Lebensjahren höchstens eins, das richtig übel war. Das war intensiv schlimm, aber es war eigentlich nur eine kurze Episode. Ich glaube, das ist ein Bild für den großen Kampf an sich. Denn Hiob heißt der Angefeindete, der angekämpft wird sozusagen. Wenn man von Ewigkeit zu Ewigkeit schaut, dann werden die ein paar tausend Jahre Weltgeschichte, wo der Satan gegen Gott rebelliert hat und die Erde verführt hat und das alles so tobte, in der Perspektive wird das ein kurzer, ein sehr schmerzhafter, aber ein sehr kurzer Moment sein. Auf die Ewigkeit betrachtet, werden wir nicht nur Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte, ja Millionen der puren Glückseligkeit und der Liebe und der Güte und der Wahrheit ohne jeglichen Makel der Sünde erleben. Und ich glaube, in dieser Welt, in der wir jetzt noch leben, in diesem kurzen, intensiven Kampf, lohnt es sich, ab und zu mal den Kopf zu heben, aus dem Schlamm dieses Kampfes heraus und ein bisschen nach oben zu schauen, ein bisschen die große Perspektive zu sehen, die Ewigkeit bei Gott. Wie oft denkst du, lieber Freund, liebe Freundin, über die Ewigkeit nach? Wie oft stellst du dir praktisch vor, wie es sein wird, wenn es keinen Tod und keinen Schmerz und keine Krankheit, keine Sünde, keine Versuchung mehr geben wird und du nur noch in Liebe und Güte und Freude und Freundlichkeit und Selbstbeherrschung mit Gott im Himmel, der neuen Erde dann, leben wirst. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir immer nur auf die Sorgen und Nöte und Probleme dieser kurzen, aber intensiven Jahrtausende schauen, dann hat das einen Einfluss auf uns. Wenn wir auf die Ewigkeit schauen, dann füllt das etwas in unserem Herzen, denn die Bibel sagt, er hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Johannes sagt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Nach den 1000 Jahren, nachdem die Gläubigen schon nach der Wiederkunft 1000 Jahre im Himmel gewesen sind und wie wir das studiert haben, gestern Nachmittag Gericht gehalten haben und nachdem dann die Stadt Jerusalem vom Himmel herabgekommen ist und die ungläubigen Toten auferweckt worden sind durch die Stimme Jesu und sie sich versammelt haben unter der Verführung Satans, um zu kämpfen gegen das herabgekommene Neue Jerusalem, wo sich dann die Prinzipien der Schlacht von Gog und Magog erfüllen werden, wie wir es gerade gesagt haben. Wenn dann das Feuer herabgekommen ist, nachdem Gott noch einmal den gesamten Erlösungsplan gezeigt hat und jedes Knie sich gebeugt hat, jede Stimme bekannt hat, dass Jesus Christus Herr ist, wenn jeder zugibt, dass Gott nur Recht hat und Satan nur gelogen hat, wenn die Sünde rechtmäßig vernichtet werden kann, der Moment, auf den Gott seit Jahrtausenden wartet, wenn dann das Feuer fällt und die Sünde und Sünder und der Teufel und der Tod alles vernichtet wird und dieses Feuer in diesem Feuersee die ganze Erde reinigt, dann ist der Moment gekommen, wo Gott erneut zeigen kann, was er eigentlich vorhatte. Gott kommt an sein Ziel. Gott geht mit uns Plan B und Plan C und Plan D und E und F. Und irgendwann kommt er zu Plan X und Y und Z und er findet noch einmal ein paar mehr Buchstaben, um jeden mitzunehmen, der möchte. Aber am Ende kommt er wieder bei Plan A raus. Denn am Ende, trotz all der Jahrtausende der Sünde, wird es Millionen und Milliarden und Trillionen und Trilliarden, und jetzt machen Sie ruhig weiter, eine Erde geben, die genau so war und sein wird, wie sie hätte schon immer sein können. Plan A mit Sternchen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich weiß nicht, ob Sie Land hier besitzen auf dieser Erde, im schönen Thurgau. Ich habe gehört, es gibt hier viel Landbesitz. Möglicherweise gehört Ihnen etwas Land, vielleicht haben Sie Land geerbt, vielleicht werden Sie Land vererben, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind Sie so wie ich und Sie sind froh, wenn Sie eine Mietwohnung haben. Sie hoffen auf dieses Land dann, nicht wahr? Hier ist eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, wie die Grundstückspreise im Thurgau sind momentan. Das Land gibt's umsonst. Dieses Land hier, gereinigt von der Sünde, gereinigt durch das Feuer, wird es einmal umsonst geben. Für jeden, der akzeptiert, Halleluja, ja, für jeden, der akzeptiert, dass der Preis dafür am Kreuz bezahlt worden ist. Die Sanftmütigen, diejenigen, die nicht hoch von sich denken, die ihren Stolz Jesus gegeben haben, die werden dieses Land erben. In dieser Welt sind es oft die Reichen, die viel Besitz haben, die eher stolz sind, nicht wahr? Die sich eher was darauf einbilden, dass sie Häuser und Ländereien haben und die Armen verachten. Aber Gott wird es gerade so machen, dass während die Reichen und die Stolzen und die sich da was einbilden, für ein paar Jahre diese Erde genießen können mit all ihren Sünden, mit all den Dornen und Disteln. Aber dass die, die treu Gott folgen und in diesem Leben auf ihn vertrauen, einmal diese Erde für immer besitzen werden, ohne Geld dafür bezahlt zu haben. Und eine Erde ohne Dornen und Disteln und ohne Mühe und ohne Schweiß. Johannes sah auf Patmos diese Stadt vom Himmel herabkommen, das neue Jerusalem. Es war ein Anblick, den er kaum in Worte fassen konnte. Das war ja sowieso in der Offenbarung ständig der Fall, dass er nach Worten gerungen hat, um zu beschreiben, was er dort sieht. Aber bei dem neuen Jerusalem, da hat es ihm buchstäblich die Sprache verschlagen. Er sagt, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wir haben ja heute schon gelernt, die Braut Jesu ist eigentlich seine Gemeinde, aber die Braut Jesu ist auch eine Stadt, denn die Gemeinde Jesu gehört in diese Stadt. Der Zustand, der momentan herrscht, dass dort eine Stadt im Himmel ist, aber die Bewohner hier auf der Erde sind, ist nur ein Übergangsstadium, das Jesus so schnell wie möglich beenden möchte. Er macht die Wohnung bereit und fragt, wer alles eine Wohnung dort haben möchte. Möchtest du eine Wohnung in Neu-Jerusalem haben? Die Stadt, die jetzt schon im Himmel ist und die nach den 1000 Jahren auf die Erde kommen wird, weil Gott sich entschieden hat, nach all diesem großen Desaster der Sünde und der Rebellion ausgerechnet den Planeten, der gegen ihn rebelliert hat, zum Zentrum des Universums zu machen. Wenn ein Knochen bricht, ein menschlicher Knochen, und wieder zusammenwächst, wird er nicht an der Stelle dicker als alle gesunden Knochen drumherum? Gott verbindet sich mit der gefallenen, aber erlösten Menschheit mehr, als er sich jemals mit ungefallenen Engeln oder anderen ungefallenen Wesen verbunden hat. Denen er am meisten vergeben hat, die seine Gnade aus Erfahrung kennen, mit denen hat er den engsten Bund. möchtest du in dieser Stadt leben? Johannes beschreibt und sagt, die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Also Achtung, die Stadt ist gleich lang und gleich breit und gleich hoch. Nun, weiß jemand, wie viel ein Stadion ist? Also gemeint ist jetzt nicht das Fußballstadion, obwohl das seinen Begriff sogar eigentlich von diesem griechischen Wort hat, sondern ein Stadion war eine Längeneinheit aus den griechischen olympischen antiken Spielen. Weiß jemand, wie lange ein Stadion ist? Ziemlich gut, 185 Meter. Das heißt, wenn man das ausrechnet, 12.000 Stadien sind dann 2.220 Kilometer. Um das mal sich jetzt bildlich vorzustellen. Nehmen wir an, das Pentorama ist genau der Eckpunkt dieser, Pentorama wäre genau der Eckstein, ein Eckstein in der Mauer von Neu-Jerusalem. Und wir gehen aus dem Pentorama raus und wir gehen jetzt 2220 Kilometer immer in eine Richtung. Weiß jemand, in welcher Stadt wir rauskommen könnten? Ungefähr St. Petersburg. Also, wenn Sie heute aus dem Pentorama heute Abend rausgehen und dann die nächsten Wochen einfach mal immer gehen und gehen und gehen und gehen, ohne aufhören, und 2220 Kilometer gehen, dann kommen Sie bis nach St. Petersburg. Wenn Sie jetzt aber 90 Grad in die andere Richtung gehen, vom Pentorama nach St. Petersburg, dann haben Sie einmal die Länge und einmal die Breite. Und jetzt kommt's. Und wenn Sie dann einmal nach oben schauen, dann geht die Stadt von Pentorama bis St. Petersburg. In der Stadt ist genügend Platz für jeden. In der Stadt wird es viele leere Wohnungen geben, weil Gott mehr als genügend Platz für jeden Menschen gehabt hätte. Nun, ob die Stadt dann wirklich wie ein Würfel aussieht, weiß ich nicht. Denn die Bibel spricht auch von den Mauern, die sind nicht ganz so hoch. Möglicherweise ist die Stadt eher dann, jetzt nicht eine Panik kriegen, okay? Möglicherweise wie eine Pyramide, die dann in der Spitze so hoch ist wie St. Petersburg. Denn der Satan imitiert immer nur das Original. Aber das ist jetzt nur Christopher Kamps Spekulation, können Sie gleich wieder vergessen. Was interessant ist, was keine Spekulation ist, der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Denn wenn ein Architekt sich ein Material wählt, dann soll das ja was ausdrücken. Ich habe einen Architekten als Freund, einen werdenden Architekt, und er hat mir versichert, ein Architekt, der überlegt sich, welches Material er verwendet, weil durch das Material er eine Botschaft ja herausbringen möchte, wenn es ein guter Architekt ist. Reines Glas soll Transparenz zeigen. In dieser Stadt gibt es keine geheimen Gassen, wo irgendwo im Ghetto so zwielichtige Dinge passieren, in die man nicht hineingucken darf. Bei Gott ist alles offen und transparent. Und in diesen Mauern und in diesen Straßen wird sich das Licht spiegeln auf tausendfache Weise. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd und so weiter und so fort. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Bibel sagt nicht, dass es Sonne, Mond und Sterne nicht mehr geben wird. Sie sagt nur, dass Jesus mit seinem eigenen Licht so hell leuchten wird, dass zwar Sonne, Mond und Sterne noch beobachtet werden können. Schau, das ist die Sonne, nicht wahr? Das ist der Mond, die Sterne, alles klar. Man bräuchte sie eigentlich gar nicht, weil Gott selbst das Licht ist, was wiederum beweist, dass Gott auch am ersten Tag schon sehr wohl Licht auf die Erde geben konnte, bevor es Sonne, Mond und Sterne gab. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Menschen werden dort sein, weil sie Jesus angenommen haben. Und zwar aus allen Völkern und Nationen. Dort wird es keinen Extrahimmel nur für die, jetzt sage ich kein Volk, ja. Wen auch immer geben, nicht wahr? Sondern aus allen Nationen. Auf der Erde hier sind wir immer so irgendwie darauf bedacht, dass unsere Nation besser ist als die anderen, oder? Es gibt zum Teil sogar bei Christen, die dann auf andere Völker, auf andere Kulturen so ein bisschen abschätzig herniederschauen. Aber im Himmel werden es viele verschiedene Kulturen, verschiedene Hautfarben sein, verschiedene Hintergründe. Sie alle werden dort sein können, wenn sie die Rettung Gottes angenommen haben. Und es heißt, und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Man muss sich vor niemandem schützen. Man muss seine Türen nicht zuschließen und sich einen Code für seinen Computer merken, dass niemand den hacken kann. Alles ist offen. Denn niemand käme auf die Idee, einem anderen etwas Schaden zuzufügen. Niemand kommt auf die Idee, dem anderen etwas wegnehmen zu wollen. Was wird das für eine Zeit sein? Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Wir haben gesprochen über das Gericht, das vor der Wiederkunft stattfindet. Und wir haben gesehen, dass das Buch des Lebens eigentlich ein Geschlechtsregister ist. Ein Buch mit Namen. Und jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der mit Gott von vorne angefangen hat, egal was seine Vergangenheit gewesen ist, jeder, der neu geboren worden ist, steht in diesem Buch, ist eingetragen, kann jetzt schon eingetragen sein als Bürger von Neu-Jerusalem. Eine Wohnung kann jetzt schon deinen Namen tragen. Und wenn du treu bist, wirst du sie bewohnen. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Der Baum des Lebens, den hatten ja Adam und Eva gesehen und erlebt. Sie hatten davon gegessen und konnten dadurch immer weiterleben. Denn der Baum des Lebens war quasi die Tankstelle fürs Leben. Denn wie wir gelernt haben, hat kein Mensch Leben in sich selbst. Das Leben kommt immer von Gott. Und als Ausdruck dessen sollten sie von dem Baum des Lebens essen, um zu wissen, dass ihr Leben von Gott abhängt, als sie sündigten und sich gegen Gott entschieden, hatten sie keinen Zugang zum Baum des Lebens. Denn so heißt es in 1. Mose 3, Vers 24, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Kein Mensch konnte nach Adam und Eva zum Baum des Lebens mit Gewalt vordringen. Aber dann werden wir wieder tanken können. Dann werden wir wieder vom Baum des Lebens nehmen können. 12 Früchte, eine pro Monat. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung. Ich glaube, es wird noch etwas geben, was wir als Menschen dann erleben werden. Ich glaube, wenn wir auf die neue Erde oder wenn wir in den Himmel kommen werden, wird es in einem Punkt deutlich werden, dass wir noch nicht ganz so sind, wie wir eigentlich hätten sein sollen. Die Bibel zeigt uns, dass Menschen früher nicht nur sehr viel älter wurden, sie waren zum Teil wohl auch deutlich größer. Ja, da wird noch berichtet, von später dann im Laufe des Alten Testamentes von Einzelnen, wo quasi die Genetik nochmal durchgeschlagen hat, wo Leute nochmal über 3 Meter wurden wie Goliath oder zum Beispiel Og von Bashan, der König der Amoriter in 5. Mose und 4. Mose, der wurde 4 Meter noch was. Ja. Und dort wird berichtet, es waren Überreste der sogenannten Enakiter, der Rephaiter. Und die Bibel berichtet uns, dass vor der Sintflut es da viele solcher Riesen gab, dass die Größe der Menschen offensichtlich sehr viel größer gewesen ist. Ich stelle mir vor, wenn Adam aus dem Grab hervorkommt, dann wird er auf uns schauen und sagen, meine Güte, die Sünde hat wirklich viele Konsequenzen gehabt. Und wir werden sagen, oh wow. Aber ich glaube, der Baum des Lebens wird uns auch helfen, wieder die Größe zu erreichen, die Gott für Menschen ursprünglich mal vorgesehen hat. Aber das nur so als Idee hier nebenbei. Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, wenn wir uns dann alle mal treffen werden, so nach ein paar Jahren. Ich war in der neuen Erde, wir machen vielleicht ein, wir sehen uns da alle irgendwo und dann sagen wir, kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war, 2019 in Amriswil? Wir werden sagen, 2019? Irgendwie ganz tief, alles irgendwie grau, alles irgendwie weg. Ja. Ein Glück ist das vorbei. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Keine Träne wird auf der neuen Erde mehr vergossen. Kein Mensch wird mehr aufschreien vor Schmerz. Niemand wird mir das Gesicht verziehen. Kein Klagelaut. Freude über Freude. Aber was werden wir dort tun? Werden wir die ganze Zeit einfach nur auf einer selbstgebauten Hängematte hängen und liegen und hoffen, dass die Engel uns irgendwie mit Brot versorgen? Nein. Die Bibel sagt uns, dass wir sehr aktiv sein werden. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Also in Baden-Württemberg, wo ich jetzt momentan lebe, da besteht das Leben daraus, irgendwann mal ein Haus zu haben. Ja, schaffe Häusle baue, so geht das. Menschen lassen sich gut ausbilden, um dann einen Beruf zu haben, der viel Geld bringt, damit sie irgendwann in ihrem Leben ein Haus besitzen können. Jetzt ganz ehrlich, soll nicht neidisch klingen, aber die meisten Häuser, die Leute kaufen, sehen alle ziemlich gleich aus, oder? Der Lebenstraum der meisten Menschen besteht darin, jahrzehntelang zu schuften, um irgendwann so gegen Ende des Lebens, wenn man kurz pensioniert ist, dann endlich den Kredit abgezahlt hat und für die letzten Lebensjahre ein Haus sein eigen nennen kann, das genauso aussieht wie alle 25 Häuser neben einem. Gott hat was Besseres vor. Gott hat vor, dass jeder Einzelne von uns ohne Maklergebühren, ohne Extragebühren für den Architekten ein Haus bauen kann, so wie wir es wollen. Das kann ganz anders aussehen als jedes andere Haus. Völlig umsonst. Also mein Haus, das wird dann einen Fluss haben, der mitten hindurch geht. Ja? Wo dann die Delfine dann kommen können und gehen können. Fangen Sie jetzt schon mal an, sich ein bisschen die Pläne zu zeichnen, was Sie alles machen wollen. Na, ernsthaft? Ernsthaft? Also, ob Sie jetzt die Pläne zeichnen oder nicht, aber denken Sie doch mal drüber nach. Ich glaube, es hilft einem, wenn man sich ein bisschen konkret das Haus vorstellt, das man mal besitzen kann auf der neuen Erde. Wenn man wieder vor dem Computer sitzt oder vor der Schokolade und denkt, soll ich, was soll ich nicht? Ja. Das ist nur ein Spaß. Aber der Punkt ist, viele Versuchungen würden vermutlich ihren Reiz verlieren, wenn wir uns den Himmel und die neue Erde und das ewige Leben praktischer vorstellen würden. Sie werden Weinberge pflanzen, deren Früchte genießen. Sie werden arbeiten, aber nicht im Schweiß ihres Angesichts. Ich glaube, es wird die Gelegenheit sein, all die Fragen zu klären, die wir schon immer hatten, aber nicht nur das, wir können Dinge studieren. Wir können uns in die tiefsten Geheimnisse der Biologie und der Chemie und der Astronomie hineindenken, Physik studieren und dann all die großen Fragen klären, die bisher noch niemand geklärt hat. Wir werden Geschichte studieren können, da freue ich mich am meisten drauf. Also ich werde mich in der Bibliothek wiederfinden dort. und werde mir anschauen, was wirklich passiert ist mit all den Völkern der Antike. Nicht wahr? Vielleicht gibt es noch jemanden, der mitkommen will, aber das werde ich machen. Der Himmel wird eine Gelegenheit sein, die neue Erde, all das zu lernen, was wir hier nicht lernen konnten. Und es heißt, und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Eines der tollsten Dinge, die es dann geben wird, ist, dass es keinen Zeitdruck mehr gibt. Nicht wahr? Weil wir haben ständig Zeitdruck. Wir müssen fertig werden mit der Arbeit, wir müssen fertig werden mit dem. Wir haben Zeitdruck am Tag, Zeitdruck in der Woche, Zeitdruck über Jahre hinweg. Es gibt Projekte und immer haben wir diese Deadlines und wir kommen immer zu kurz und das macht uns irgendwie kaputt. Aber dann gibt es keinen Zeitdruck. Wenn du, lieber Freund, liebe Freundin, Jesus siehst und du sagst dann auf der neuen Erde, Jesus, ich möchte gerne mit dir reden, und du siehst eine Schlange von 50.000 Leuten, dann kannst du sagen, kein Problem. Komme ich halt in 100.000 Jahren wieder. Spielt ja keine Rolle, oder? Das spielt ja keine Rolle. Was für ein entspanntes Leben man haben wird. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wonach sich unser Herz sich sehnt. Jedes Mal, wenn wir eine Deadline übertreten, jedes Mal, wenn wir zu kurz kommen, jedes Mal, wenn wir merken, hätte ich doch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, ich hätte es ja noch geschaffen können, dann ist das eigentlich dieses Herz, das sagt, ich bin nicht geschaffen für eine Welt, wo man innerhalb von 70, 80 Jahren alles erreicht haben muss. Ich bin nicht geschaffen für eine Welt, wo ich ständig irgendeine Zeit einhalten muss, weil es sonst wieder zu spät ist. Ich bin nicht geschaffen für eine Welt, wo es einen zu spät gibt. Was wirst du, Jesus, fragen? Die Bibel berichtet auch von den Tieren, die es dort geben wird. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich habe ja gerade gesagt, wir sollen uns den Himmel vielleicht und die neue Erde praktischer vorstellen, konkreter vorstellen, aber wir können ja nur uns das vorstellen, was wir so andeutungsweise in der Bibel finden. Die Bibel sagt uns, dass das meiste von dem noch gar nicht offenbart ist. Wer von uns gibt gerne Geschenke? Okay, wer von uns bekommt gerne Geschenke? Okay, ich bekomme gerne Geschenke. Es gibt Menschen, die, wenn sie ein Geschenk machen, so aufgeregt sind, dass sie am liebsten schon im Vorhinein so ein bisschen andeuten, was das Geschenk sein könnte, oder? Kennt jemand so einen Mensch? Also mein Opa zum Beispiel, ist ganz, ganz extrem. Der hält das gar nicht aus. Ja? Wenn er ein Geschenk machen möchte, dann er will schon was davon erzählen, nicht wahr? Ich glaube, dass es Gott so ähnlich geht. Er möchte uns das Geschenk des ewigen Lebens machen, aber damit wir schon, er kann gar nicht an sich halten, er berichtet schon ein bisschen davon, nicht wahr? Er erzählt schon ein bisschen, aber er verrät nicht alles. Weil man möchte doch das Gesicht sehen der Person, wenn dann alles offenbart wird, oder? Ich glaube, wenn Gott jetzt gerade auf uns schaut und wir gerade so ein paar dieser Verse lesen, dann lächelt er im Himmel und denkt sich, wenn ihr nur wüsstet. Wenn ihr nur wüsstet, was dann noch alles kommt. Ich meine, das ist ja schon toll genug, oder? Ich meine, allein dafür würde es sich lohnen. Ich meine, ganz ehrlich, für mich würde es sich lohnen, selbst wenn die Straßen nicht aus Gold sind und da keine freilaufenden Tiger rumlaufen, die man streicheln kann. Das wäre mir fast noch egal. Wenn ich bei Jesus sein kann, das würde sich schon lohnen. Aber selbst das alles, was hier beschrieben ist, scheint nur ein Bruchteil von dem zu sein, was Gott schon alles vorbereitet hat. Die Liste der Dinge, die er uns schenken möchte, ist gigantisch. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus sagt, wenn ich mir meine Schmerzen, meine Leiden, meine Probleme anschaue und Paulus wusste, wovon er redet. Paulus war kein Sunnyboy, der einfach nur das Leben so genossen hat. Paulus hat sich in die Schlacht geschmissen. Paulus war Pionier. Paulus ist dorthin gegangen, wo es wehgetan hat. Paulus ist gesteinigt worden, er hat Schiffbruch erlitten, er hat gehungert, er ist in Gefängnissen gewesen, hat Erdbeben erlebt. Paulus ist angeklagt worden, Paulus ist verlassen worden, selbst von seinen besten Freunden. Paulus ist von seiner eigenen Gemeinde immer mit Verdacht behandelt worden. Paulus wusste, was es bedeutet zu leiden. Aber Paulus sagt, wenn ich meine ganzen Leiden anschaue und dann schaue, was Gott mir vorbereitet hat, wenn ich beides auf die Waagschale lege, dann macht die Waagschale, wenn hier die Leiden sind und die Schmerzen und die Probleme und die Sorgen und hier die Herrlichkeit Gottes, macht die Waage. Die Herrlichkeit Gottes ist so viel größer. Deswegen sollten wir nicht mehr so sehr auf unsere Probleme schauen. Auf die Sorgen und die Nöte, so real sie auch sein mögen. Unseren Blick sollten wir auf das Unsichtbare lenken. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du dabei sein? Jesus sagt, es gibt einen Weg, um dabei zu sein. Nur einen Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Hast du Jesus, dann hast du das Leben. Hast du Jesus nicht, wirst du dieses Leben nicht erreichen können. Egal wie viel du sonst in deinem Leben in verschiedenste Dinge investierst, egal wie klug du sein warst oder schön oder gesund oder dies oder jenes oder wie freundlich, wenn du Jesus nicht hast, wirst du nicht da sein können. Denn er ist der Weg. Denn er hat deine Schuld genommen, den Tod besiegt und deswegen die Möglichkeit geschaffen, dass du weiterleben kannst, obwohl du den Tod verdient hättest. Deswegen ist er der Weg. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit wie viel? Jeder. Und lieber Freund, liebe Freundin, dieses Wort jeder meint präzise dich und mich. Es meint nicht nur deinen Nebenmann, nicht nur deine Eltern, nicht deine Kinder nur. Es meint dich persönlich, Jesus ist für dich gestorben und wenn niemand sonst es gebraucht hätte, er hätte es für dich allein gemacht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat so viel investiert, wenn er sich selbst gegeben hat, wie soll er auch mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Immer wieder gibt es Menschen, die glauben, ja, es wäre so schön. Immer wieder gibt es Menschen, die denken, ich wäre ja auch gern dabei, ich würde auch gern ein Christ sein, ich würde ja gern, aber wahrscheinlich ist es zu spät für mich. Wahrscheinlich habe ich zu viel gemacht, wahrscheinlich bin ich zu weit gegangen. Nein. Wenn du den Wunsch hast, dabei zu sein, ist das ein Beweis, dass der Heilige Geist tatsächlich an deinem Herzen wirkt. Kein Mensch kann den Wunsch überhaupt haben, dabei zu sein, ohne dass der Heilige Geist ihn dazu inspiriert. Alle deine Sünden, alle deine Ungerechtigkeit kann vergeben werden, wenn du zu Jesus kommst, wie du bist. Denn bei ihm ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und durch seinen Heiligen Geist wird er dich in die ganze Wahrheit leiten. Interessiert dich die Wahrheit? Liebst du die Wahrheit? In Thessalonicher heißt es, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Diejenigen, die verloren gehen, hätten gerettet werden können. Niemand ist vorherbestimmt, verloren zu gehen. Und alles, was es braucht, ist keine Genealogie von vielen Christen in der Vergangenheit der eigenen Familiengeschichte. Was es braucht, ist kein profundes Bibelwissen. Was es braucht, ist eine einzige Eigenschaft, eine Liebe zur Wahrheit. Denn wenn du, lieber Freund, liebe Freundin, wenn du die Wahrheit liebst, kann Gott sie dir zeigen. Und Gott hat 1000 Wege, von denen wir nichts wissen. Er offenbart jedem die Wahrheit, der es möchte. liebst du die Wahrheit, dann kannst du gerettet werden. Denn Jesus steht heute vor deiner Tür und klopft an. Und du hörst seine Stimme. Denn wenn der Heilige Geist an deinem Herzen wirkt, dann merkst du das. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in meinem Leben schon oft gemerkt, wenn der Heilige Geist an meinem Herzen gewirkt hat und gesagt hat, Christopher, du musst dich entscheiden. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, das heißt, die Herzenstür aufmacht, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir, klopft Jesus heute an deiner Herzenstür und sagt, lass mich völlig hinein. Denkst du über Jesus nach? Als Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, diese Botschaft predigte vor knapp 2000 Jahren, sagt die Bibel, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Als sie verstanden, dass Jesus sie retten kann, als sie verstanden, dass alle Dinge wiederhergestellt werden, als sie einen Platz in ihrer Wohnung, einen Platz in Neu-Jerusalem haben wollten, stellten sie die Frage, was muss ich tun? Was sollen wir tun? Und Petrus sagte zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, nicht nur denen, die dort damals standen in Jerusalem, sondern allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Petrus sagt, kehrt um, kommt zu Jesus, lasst euch verändern und zeigt die Kraft, die Gott in eurem Leben offenbart hat, durch eine Taufe. Als ein äußeres Zeichen für das, was Gott durch seinen Heiligen Geist an und in euch tut. Deswegen sagt Jesus in Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dem Nikodemus, jenem reichen Mann, der sich für Jesus interessierte, aber niemals zu einer Vortragsreihe gekommen wäre, wie Hoffnung die trägt. Da wäre er viel zu schade für gewesen. Stattdessen hat er Jesus zu Hause heimlich eine E-Mail geschrieben. Ja. Privat-Skype-Gespräch, wo ihn niemand sieht. Als er in der Nacht zu Jesus kommt, sagt ihm Jesus, wahrlich, wahrlich. Dieses Wort wahrlich ist interessant. Dieses Wort wahrlich ist im Griechischen und im Aramäischen, wo es herkommt, das Wort Amen. Dort steht eigentlich Amen, Amen. Wir denken bei Amen immer, als wäre das das Wort, das das Gebet beendet. Wir beten, 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 nicht wahr? Und dann sagen wir Amen, so im Sinne von, jetzt ist das Gebet zu Ende. Viele wissen vielleicht, dass Amen bedeutet, so sei es. Aber das Wort Amen hat eine tiefe Bedeutung. Das Wort Amen kommt von Aman. Und Aman, so sagen uns einige Sprachwissenschaftler, war im alten Orient ein Wort für festen Boden. Wenn die alten Nomaden durch die Wüste zogen, dann konnte man nicht überall sein Zelt aufbauen, weil da war zum Teil Sand, nicht wahr? Und wenn man einen Boden fand, der so fest war, dass man sein Zelt dort reinpflocken konnte und man dort sicher sein konnte, dann nannte man diesen festen Boden Aman. Daher kommt die Idee von Amen, es sei sicher, so sei es. Und Jesus sagt nicht Amen, er sagt Amen, Amen. Was ich jetzt sage, das ist so sicher, du kannst dein Lebenszelt da drauf reinschlagen. Das hält, was ich dir jetzt sage. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Diese Stadt, dieses neue Jerusalem, diese neue Erde wird von denen bewohnt, die durch den Heiligen Geist verändert sind und durch das Blut Jesu Vergebung erlebt haben. Und diese Veränderung und Vergebung durch das Tauferlebnis gezeigt haben. Wie wird man getauft? Nun, Epheser sagt uns, dass es nur eine Taufe gibt. Heute gibt es die verschiedensten Varianten über die Taufe. Ich hörte von einem Pastor, der Meinung war, er müsste seine ganze Gemeinde auf eine pragmatische Art und Weise taufen. Er ließ sie alle aus der Kirche gehen und hatte draußen einen großen Wasserwerfer aufgestellt. und hat dann so richtig den Wasserwerfer betätigen lassen. Da wurden sie alle auf einmal getauft. Das ist nicht die biblische Vorgehensweise der Taufe. Man lässt sich auch nicht in Rosenblättern taufen, wie das mancher Hollywood-Star schon wohl gemacht hat. Das Wort Taufe kommt von dem griechischen Wort Baptizo. Und Baptizo meint eigentlich nichts weiter als tauchen, untertauchen. Entsprechend finden wir den Bericht von Jesus, der ja in allen Dingen unser Vorbild ist. Er ist beim Sabbat unser Vorbild. Er ist im Bibelstudium unser Vorbild. In den Dingen des christlichen Lebens sollten wir uns zuallererst fragen, wie hat Jesus das gemacht? Auch Jesus ist getauft worden, nicht weil er sich bekehren musste, sondern als ein Vorbild für die Menschen. Jesus ist natürlich von Johannes dem Täufer getauft worden. Und wir lesen Johannes 3, aber auch Johannes taufte in Ernon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Mit anderen Worten, Johannes konnte nicht überall taufen, denn es reichte nicht einfach nur ein bisschen Wasser zu nehmen. Es musste genügend Wasser da sein für ein Untertauchen. So sehen wir auch bei der Taufe Jesu, dass nachdem er getauft worden ist, er aus dem Wasser stieg. In Apostelgeschichte 8 haben wir die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien und er und der Diakon Philipp, sie stiegen in das Wasser hinab. Warum? Geht es nicht einfach nur darum, dass irgendwie Wasser auf den Menschen kommt? Nein. Die Taufe hat eine ganz spezifische Symbolik in der Bibel. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Jesus ist für mich gestorben und er ist für mich auferstanden. Das kann ich selbst für mich nicht tun. Alles, was ich tun kann, ist, ich kann öffentlich mich dazu bekennen. Weißt du immer noch, wie die Israeliten sich öffentlich bekennen mussten? Sie mussten das Blut des Lammes nehmen und ihre Türpfosten streichen. Es war nicht dieses Streichen, das sie gerettet hat. Es war das Blut des Lammes. Aber sie mussten sich öffentlich dazu bekennen, als ein Symbol dessen, was Jesus für sie tun würde. Genauso ist es mit der Taufe. Durch ein öffentliches Untergetauchtwerden symbolisiere ich meinen Glauben an den Tod und das Begräbnis Jesu. Und durch ein öffentliches Wiederauftauchen symbolisiere ich, dass ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Nur dieser Modus der Taufe ist ein Bekenntnis zu dem, was Jesus für mich getan hat. Eine Taufe, bei der Wasser auf meine Stirn gesprengt wird, kann dieses Bekenntnis nicht ausdrücken. Und eine Taufe, bei der ich nicht mal glauben konnte, weil ich viel zu jung gewesen bin, weil ich nicht mal reden konnte, kann erst recht kein Bekenntnis sein, denn ich habe ja gar keinen Glauben, den ich durch die Taufe ausdrücken kann. In Römer 6, Vers 3 wird dieselbe Idee gesagt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Taufe zeigt an, mein altes Leben der Sünde endet. Mein neues Leben mit Jesus beginnt. Heißt das, dass ich nach der Taufe nie wieder einen Fehler mache? Heißt das, dass ich nie wieder stolpern werde, dass ich ab jetzt schon perfekt und vollkommen im Himmel stehen werde? Nein. Aber es heißt, dass ab diesem Zeitpunkt ich mein Zelt aufgeschlagen habe auf den wahren Grund. Es heißt, dass ich, während ich vorher in meiner Sünde gefangen war und nicht wusste, wohin, dass ich vorher in meinen Gewohnheiten gefangen war und keinen Ausweg fand, es heißt, dass ich jetzt frei bin und selbst wenn ich stolpe, selbst wenn ich falle, selbst wenn ich wirklich vom Glauben abfallen sollte, ich immer wieder zu Jesus zurückkommen kann, weil er mein Erlöser ist. Selbst dann, wenn ich gefallen bin. Wie die Bibel sagt, Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Denn, wie sagt es, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Wir sind plötzlich frei. Wir müssen nicht mehr sündigen, weil wir eine andere Kraft im Leben kennengelernt haben, die uns die Kraft schenkt, zu überwinden. Und auch dann, wenn wir diese Kraft nicht immer gleich umgesetzt haben oder umsetzen, kennen wir diese Kraft und können immer wieder zu Jesus zurückkommen. Wir sind jetzt einen Bund mit ihm eingegangen. In gewisser Weise ist die Taufe so ein bisschen auch wie eine Ehe. Ein öffentliches Bekenntnis zu dem, den man am meisten liebt. Frage: Was ist wichtiger? Liebe zum Ehepartner oder eine öffentliche Hochzeit? Also eins ist sicher, wenn ich meinen Ehepartner nicht liebe, wird die Hochzeit nicht viel daran ändern, oder? Dann habe ich viel Geld ausgegeben, um danach eine Katastrophe zu erleben. Wer sich taufen lässt, ohne Jesus zu lieben, der wird einfach nur nass. Aber wer einen Menschen liebt, aber irgendwie nicht öffentlich dazu stehen will, ist auch ein bisschen komisch, oder? Wenn ich meine Frau liebe, dann kann ich sie auch heiraten. Dann kann ich auch öffentlich sagen, wir wollen ein Paar sein. Genauso ist die Taufe ein öffentliches Bekenntnis zu der bereits vorhandenen Liebe zu Gott. Als Petrus das damals den Menschen erklärte, als es ihnen durchs Herz fuhr, heißt es, da sie nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sie sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die Menschen ließen sich taufen, weil sie das Wort Gottes, die Botschaft annahmen. Sie glaubten das, was Petrus ihnen gepredigt hatte und sie wurden zur Gemeinde hinzugefügt. In der Bibel wird man nicht einfach nur getauft als Gläubiger für sich, sondern wird in die Gemeinde Gottes hineingetauft. Und zwar auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Viele kennen diesen Vers und machen sich keinen Begriff davon, was dieser Vers bedeutet. Wenn jemand getauft wird auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist das nicht einfach nur eine fromme, rituelle Formel, die irgendwie von der Kirche so verwendet wird. Was das heißt ist, dass wenn wir getauft werden, nicht nur wir ein Versprechen für Gott machen, zu Gott machen, sondern Gott macht ein Versprechen zu mir. Was das heißt ist, wenn ich mich taufen lasse, dann verspricht die Dreieinigkeit, dann verspricht Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, alle drei versprechen. Sie geben einen Eid ab, dass sie alles tun werden, was in ihrer Macht steht. Und diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was in ihrer Macht steht, damit ich nicht verloren gehen muss. Es gibt nur eine Sache, die nicht in ihrer Macht steht. Das ist mein eigener freier Wille. Den können sie nicht zwingen. Aber wenn ich mit meinem Willen bei ihnen bleibe und festhalte und an sie glaube, egal wie schwach ich bin und egal wie oft ich vielleicht gefallen sein mag, wenn ich festhalte an ihnen, dann versprechen die drei, die die höchsten Kräfte des Universums sind, sie versprechen, dass sie alles tun werden, dass ich die Stadt betreten werde. Das wäre doch ein interessanter Bund, oder? Allein dafür würde es sich doch lohnen, ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus zu geben. Denn bei der Taufe bekennen nicht nur wir uns zu Gott, sondern Gott bekennt sich öffentlich zu uns. Wir machen einen Bund mit ihm. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Mit anderen Worten, durch die Taufe stimmen wir auch der biblischen Botschaft zu. Nicht nur ein Gefühlsglaube, sondern einer, der wirklich auf der Botschaft des Evangeliums basiert. Liebe Freunde, wir sind ans Ende gekommen. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, aber zu den bewegendsten gehört, die die Bibel überhaupt kennt. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Das klingt so harmlos, war ein Skandal, denn im Alten Orient, relativ ähnlich wie bei uns, hat man erst geerbt, wenn die Eltern tot sind. Aber dieser junge Mann sagt, ich will nicht warten, bis du stirbst, Vater. Ich will mein Erbe jetzt haben. In hebräischem Denken bedeutete das, er behandelte den Vater, als wäre der tot. Er wollte alles genießen, was der Vater ihm geben konnte, aber er wollte den Vater behandeln, als wäre er tot. Wie viele Menschen behandeln Gott, als wäre er tot und wollen all die Segnung dieses Lebens genießen? Wollen sich an ihrem eigenen Körper erfreuen, den Gott ihnen gegeben hat? Wollen die Welt genießen, die Gott für sie geschaffen hat? Und behandeln gleichzeitig Gott, als wäre er tot. Nicht lange danach packte der junge Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, weit, weit weg vom Vater. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Die Bibel sagt nicht, was er gemacht hatte, aber man braucht ja nicht viel Vorstellungskraft, um die Worte verschleudern und ausschweifendes Leben sich vorzustellen, oder? Wie viele Menschen vergeuden die Talente und die Gaben, die Ressourcen, die Gott ihnen anvertraut, selbst wenn sie nicht an ihn glauben, durch ihr ausschweifendes Leben und machen sich selbst und andere kaputt. Ist das vielleicht auch deine Geschichte, lieber Freund, liebe Freundin? Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Die Sünde ist wie eine Seifenblase. Sie sieht so interessant aus, aber irgendwann zerplatzt sie und all das, was wir dachten, dass wir bekommen, das nagt uns plötzlich. Wir dachten, wenn wir das tun, dann werden wir glücklich sein, aber danach sind wir trauriger und depressiver als zuvor. Die Sünde betrügt uns. Und die Menschen, die am weitesten von Gott entfernt sind, sind tief in ihrem Herzen die unglücklichsten Menschen. Er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Er versucht irgendwie menschlich seine Situation zu retten. Der schickt ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Das ist eine Geschichte, die erzählt Jesus den Juden. Für die waren ja Schweine anathema, tabu. Die hat man nicht mal angeguckt. Schweine hüten, das ist das Letzte. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Der Jude, der das hier liest, liest ganz deutlich heraus, das Leben dieses jungen Mannes war weniger wert in den Augen der Menschen als ein Schwein. Und ein Schwein war wirklich das Letzte. Hast du vielleicht schon mal den Eindruck gehabt, obwohl du so viele tausend Freunde hast, mit denen du das Leben so genießt, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, niemand wirklich deinen Mangel sieht. Dass die Menschen vielleicht noch mehr für Schweine kämpfen und deren Rechte, als dir zu helfen. Niemand gab sie ihm. Und als dieser junge Mann, der sich so sicher war, dass er schon jetzt, ohne warten zu wollen, die Freuden des Lebens genießen wollte, sieht, wo er angekommen ist. Da bemerkt er, er ist völlig abgestürzt. Wie viele Menschen wollen nicht warten auf das ewige Leben mit all seinen unfassbaren Segnungen, wollen jetzt schon alles genießen und ohne Gott leben und stellen fest, wie sie abstürzen. Bis in den tiefsten Schlamm. Und als er dort lag, sagt die Bibel einen Satz, den sie sich unbedingt merken müssen. Er kam aber zu sich selbst. Er hat sich überlegt, was mache ich denn hier? Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Wenn sie ganz ehrlich sind, bringt das Leben in der Sünde keinen dauerhaften Frieden. Es lohnt sich nicht, weiter bei den Futtertrügen der Schweine rumzulungern, in der Hoffnung, dass einem irgendjemand mal die Schoten gibt. Es lohnt sich nicht. Und so sagt dieser junge Mann, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich weiß, ich habe zu viel gesündigt, ich habe zu viel verkehrt gemacht, aber vielleicht kann ich ja irgendwie etwas von dir bekommen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater mit dieser Idee, ich werde nie wieder sein Sohn sein können, ich bin viel zu weit abgefallen, aber vielleicht kann ich ja irgendwie eine kleine Stellung als billige Arbeitskraft bekommen, vielleicht kann ich ja wenigstens überleben. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Der Vater stand auf der Schwelle und sah ganz am Horizont seinen Sohn. Er muss wohl auf ihn gewartet haben. Und als er ihn sieht, als er das erste Anzeichen der Reue, das erste Anzeichen der Umkehr sieht, da steht er nicht und denkt sich, jetzt bin ich ja mal gespannt, was er als Ausrede bringt. Die Entschuldigung möchte ich mal wirklich hören, oder? Nein! Als er sieht, sein Sohn, der sein ganzes Vermögen verschleudert hat mit Dingen, die nie wieder zurückzubringen sind. Als er sieht, es tut ihm leid. Da sagt die Bibel, lief er, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Nun, wir lesen das, wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Ein alter Mann im Orient trug was für Kleidung? Lange Gewänder. Schon mal versucht, mit einem langen Gewand zu laufen? Unmöglich. Wenn ich ein langes Gewand habe und da kommt jemand, auf den ich mein Leben lang gewartet habe, der meine Hilfe braucht und ich will laufen, was macht man? Richtig, genau. Das ist der Instinkt. Man zieht seine Gewänder hoch und läuft. Wie sieht das aus, wenn ein alter Mann mit hochgezogenen Gewändern läuft? Ein Bild der Schande. Ein Bild der Schmach. Als Jesus im Himmel sieht, dass es die Möglichkeit geben könnte, uns zu retten, war ihm keine Schande, keine Schmach. Zu viel. Er hat das Gewand hochgezogen. Er lag. Er war nackt am Kreuz, um dich zu retten. Er hat nicht gewartet, bis wir angekrochen kommen. Als er den ersten Hinweis sah in deinem Leben, will er dir zeigen, du bist willkommen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber der Sohn hat ja seine Rede vorbereitet. Seine Rede heißt ja, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen, mache mich wie einer deiner Knechte, nicht wahr? Das hat er sich vorgenommen, das hat er auswendig gelernt. Es heißt dir, der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der nächste Satz müsste heißen, mach mich wie einer deiner Sklaven. Aber er kommt nicht dazu, denn der Vater unterbricht ihn und sagt, bring das beste Festgewand her, zieht es ihm an. Der Sohn weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ich gebe ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der Sohn dachte, er könnte vielleicht irgendwie eine kleine Stellung bekommen. Der Vater sagt, nein, 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 du bist noch immer mein Sohn. Du warst tot, aber jetzt bist du lebendig. Du hast nicht aufgehört, mein Sohn zu sein. Lieber Freund, liebe Freunde, du kannst so weit weglaufen von Gott, wie du willst. Du hörst nicht auf, sein Kind zu sein. Vielleicht bist du ein totes Kind. Aber wenn du zurückkommst, bist du genau so ein Kind Gottes, als wärst du nie weggelaufen. Und Jesus will seine Gerechtigkeit dir geben. Jesus möchte dich wieder lebendig machen. Er möchte dich wiederfinden. Und er bietet dir an, ein neues Leben anzufangen. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Stellst du auch die Frage, was soll ich tun? Du kennst schon die Antwort. Lasse dich taufen zur Vergebung deiner Sünden. Denn auch dir gilt die Verheißung. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus hat dich zu dieser Vortragsreihe gerufen, weil er dich einlädt, dein Leben ihm völlig zu geben. Er lädt dich ein, neu anzufangen. Und die Frage, mit der wir heute enden wollen, stammt aus Apostelgeschichte 22. Und nun, was zögerst du? Worauf wartest du noch? Du wirst natürlich heute nicht getauft. Keine Panik. Und auch morgen nicht. Aber du kannst heute die Entscheidung fällen: Ich möchte mein Leben Jesus ganz geben. Wenn dir heute das Evangelium klar ist, auch aufgrund der Vorträge, die wir präsentiert haben, wenn du heute die Botschaft für unsere Zeit verstanden hast, warte nicht auf eine andere Vortragsreihe. Wenn es dir heute klar ist, triff die Entscheidung, die Jesus dir anbietet. Liebe Freunde, ich glaube, diese Vortragsreihe hat uns gezeigt, dass es eine Hoffnung gibt, die wirklich trägt. Ich möchte heute Abend diesen Abend abschließen mit einer letzten Frage. Wer von uns möchte heute sagen, ich möchte einmal bei Jesus im Himmel sein, ich möchte ihm nachfolgen? Wenn das dein Wunsch ist, der Wahrheit zu folgen, wie du sie gelernt hast, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen, bevor wir dann gleich gemeinsam beten werden. Bevor wir beten, möchte ich noch eine allerletzte Frage stellen. Ich möchte alle diejenigen einladen, die eben gerade angekreuzt haben, dass sie sich gerne taufen lassen möchten. Ich würde gern ein besonderes Gebet sprechen, weil ich glaube, dass eine so wichtige Entscheidung ist, dass wir sie in einem Gebet versiegeln sollten. Und so möchte ich alle diejenigen, die sich dafür entschieden haben, getauft zu werden, jetzt einladen, zu mir nach vorne zu kommen, damit wir ein gemeinsames Gebet sprechen können. Ist dort jemand, der diese Entscheidung gefällt hat? Amen. Amen. Ist noch jemand? Amen. Amen. Gibt es noch jemand, der diese Entscheidung gefällt hat? Vielleicht in seinem Herzen, vielleicht auch noch gerade kämpft. Gibt es noch jemand, der darüber nachgedacht hat, vielleicht sich noch nicht getraut hat, aber eigentlich in seinem Herzen merkt, ich weiß, diese Entscheidung möchte ich fällen. Dieser Moment ist ein besonderer Moment. Man überlegt sich, was werden vielleicht die anderen sagen. Man überlegt sich vielleicht, was wird meine Familie sagen. Aber was entscheidender ist, ist, was wird Jesus sagen? Und Jesus ruft heute. Jesus steht vor der Herzenstür und sagt, lass mich hinein. Amen. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte mich heute entscheiden, mein Leben Jesus ganz ihm zu geben. Ich möchte gern getauft werden. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, ich bin zwar schon durch Untertauchen getauft worden, aber es gibt viele Wahrheiten, die ich in dieser Vortragsreihe neu kennengelernt habe und für die möchte ich mich entscheiden und ich möchte mich dieser Endzeitbewegung anschließen und deswegen wirklich eine Entscheidung für Jesus und diese Wahrheit treffen. Auch den möchte ich einladen, jetzt nach vorne zu kommen, wenn das dich betrifft. Wenn es also jemanden gibt, der sagt, ich bin zwar schon getauft worden durch Untertauchen, durch Glaubenstaufe, aber ich habe neue Wahrheiten wie den Sabbat zum Beispiel, die Wiederkunft, diese Dinge gelernt und ich möchte mich dafür auch entscheiden, dann gibt es auch die Möglichkeit, nach vorne zu kommen für ein besonderes Gebet. Gibt es noch jemand, der diese Gelegenheit nutzen möchte? Wir möchten gemeinsam beten. Amen. 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 Gibt es noch jemanden, der diese Entscheidung fällen möchte? Wir wollen es nicht bis in alle Ewigkeit hinausziehen, aber ich glaube, wenn Gottes Geist an unserem Herzen wirkt, Amen, dann wollen wir diesen Moment uns nehmen. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte mich für die Wahrheit entscheiden, wie ich sie kennengelernt habe? Für Wahrheiten, die ich vorher nicht kannte oder nicht mir so bewusst waren, ich möchte mich für sie entscheiden. Ich möchte mich dieser Bewegung anschließen. Gibt es noch jemand, der vielleicht gerade jetzt mit diesem Gedanken ringt? Jesus ist für dich persönlich gestorben. Und Jesus wirkt mit seinem Heiligen Geist jetzt an dir. Und dieses vielleicht etwas unangenehme Gefühl, soll ich gehen oder nicht, das ist das Wirken des Heiligen Geistes an deinem Herzen. Wenn du bereits die Wahrheit kennst und wenn du mit Jesus lebst, dann bleib stehen, wo du bist und sei ein Zeugnis für die Wahrheit. Aber wenn du die Entscheidung noch nicht gefällt hast, warte nicht auf morgen. Wer weiß, ob du morgen die Wahrheit noch einmal so klar verstehen wirst wie heute. Wenn du heute den Weg gesehen hast, den jeder Mensch gehen muss, dann komm. Gibt es noch jemanden, bevor wir jetzt gleich niederknien werden, für ein Gebet? Gibt es noch jemanden? Dann lade ich uns ein, dass wir, die wir vorne sind, dass wir gemeinsam niederknien, wir können stehen bleiben für ein besonderes Segensgebet. Lieber Vater im Himmel, was für ein besonderer Moment, wenn wir merken, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen berührt hat. Wenn wir merken, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen durchdrungen hat. Und wenn wir sehen, es geht nicht mehr darum, Wahrheiten besser zu verstehen, sondern die Wahrheit, die so klar uns vor Augen steht, ihr einfach zu folgen, weil du uns liebst. Und Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der den Mut hatte, einzugestehen, dass er dich braucht. Der gesehen hat, dass er Hilfe braucht und sich entschieden hat, dir ganz nachzufolgen. Herr, bitte versiegle diese Entscheidung. Erfülle jeden Einzelnen von denen, die jetzt nach vorne gekommen sind, mit deinem Heiligen Geist. Und Herr, ich möchte auch für diejenigen bitten, die vielleicht jetzt in ihrem Herzen die Entscheidung gefällt haben, aber nicht den Mut hatten, nach vorne zu kommen. Die vielleicht jetzt, während wir beten, sich denken, wäre ich doch vielleicht nach vorne gekommen. Du kennst ihre Entscheidung und sie zählt genauso. Ich bitte dich, dass sie, wenn es so eine Person gibt, dann hinterher noch den Mut hat, mit Pastor Zwahlen oder mir zu sprechen und deutlich zu machen, dass diese Entscheidung gefällt worden ist. Aber ich möchte dich vor allem bitten, dass du, der du allein die Herzen kennst, der du allein unser Leben, ja, retten kannst, dass du jeden Einzelnen von diesen kostbaren Menschen, für die du gestorben bist, dass du sie führst und leitest Schritt für Schritt. Vielleicht gibt es noch manches zu lernen, manches zu entdecken, manche Frage noch zu beantworten. Und Herr, wir wollen uns die Zeit nehmen, die es braucht, um wirklich diesen Schritt dann auch mit ganz Überzeugung tun zu können. Aber heute wollen wir dir sagen, dass wir die Grundsatzentscheidung getroffen haben. Und wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen gewirkt hast. Danke für deine große Gnade. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt weiter mit uns sein wirst, so wie wir es jeden Tag bisher erlebt haben, und uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Das bitten wir im Namen unseres Erlösers, Schöpfers, Richters, Fürsprechers und kommenden Königs, Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.